England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Und aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, den heutigen Podcast mal nicht Cornwall an sich, sondern dem frisch erschienenen Skandalbuch von Prinz Harry zu widmen. Deshalb heute noch ein exklusives Gespräch mit dem Royal-Experten Andy Englert, der nicht nur regelmäßig beim Schweizer Fernsehen über Königshäuser dieser Welt berichtet, sondern auch Chefredakteur des Frau im Spiegel Royal Magazins ist. Der hat so seine ganz eigene Meinung zu Harry und Meghan und ich denke, Klaus, du ja auch, oder? Das ist ja nun ganz was Besonderes, was da gerade im Königshaus in England passiert, ne?
Ja, ein echter Schock geht durch die Medienwelt, ob man das jetzt lesen will oder nicht. Prinz Harry, Sohn des britischen Königs Charles, hat seine bissigen Memoiren geschrieben. Ein No-Go für die einen, für die anderen eine überfällige Abrechnung. Aber unter dem Titel Spare, auf Deutsch Reserve, greift Harry dabei tatsächlich auf ziemlich heftige Weise Vater und Bruder an. Ist es nicht so, Alex?
Naja, und nicht nur das. Er geht ja auch gleich auf das gesamte englische Königshaus los. In England jedenfalls ist man wirklich schockiert. Und in ersten Leserkommentaren zu diesem Buch, da kann man ja auch mitkriegen, dass Leute schreiben, das Buch müsste eigentlich eher Der Verräter heißen. Aber wie siehst du denn das persönlich?
Jetzt könnte man ja sagen, das sollen die doch bitte unter sich ausmachen. Aber am Ende bleibt das Wohl und Wehe der Monarchie in England ja auch eine hochpolitische Frage. Das darf man nicht vergessen. Regierung und Regent sind durch viele, viele Traditionen miteinander verbunden. Es ist zum Beispiel der König, der nach einer Wahl den Mehrheitsführer im Parlament dazu einlädt, Premierminister zu werden. Das konnte man übrigens alles sehr, sehr anschaulich in der Netflix-Serie The Crown kennenlernen, wenn man mal an die Churchill- oder Thatcher-Szenen denkt.
Das ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn wenn man das Buch von Harry gelesen hat, bekommt man ja glatt das Gefühl, dass The Crown diese Serie eigentlich sogar noch untertrieben hat. Ne?
Absolut. Und doch bleibt das schale Gefühl, dass wir es hier auch mit einem richtigen Konflikt unter Brüdern zu tun haben. Natürlich hat Harry in seiner Kindheit enorm unter der Presse leiden müssen, gar keine Frage. Außerdem ist er nicht der Thronfolger, was auch viele Konsequenzen hat. Und vielleicht darf man sich das auch mal von der Seele schreiben. Nur eines macht einen doch skeptisch. Die gigantische Geldsumme, die da im Spiel ist. Obwohl Harry immer behauptet, Geld interessiere ihn nicht. 20 Millionen Dollar Vorschuss für das Buch, 100 Millionen für Harry und Megans großes Auspacken aus der Netflix-Kasse. Aber ehrlich gesagt lässt man sich dafür, wie jetzt bei Harry geschehen, auch freiwillig in die Unterhose gucken? Ich weiß nicht.
Andererseits gibt es ja auch viele Menschen weltweit, die wirklich echtes Mitleid mit Harry haben. Das muss man auch mal sehen.
Wie auch immer. Für all diese Fragen gibt es ja zum Glück einen sehr, sehr erfahrenen Experten, der das englische Königshaus in- und auswendig kennt. Vor allem die ernsthaften Hintergründe, über die wir alle ja gar nicht so richtig Bescheid wissen.
Genau. Und dieser Mann ist, wie gesagt, Andy Englert, gerade erst wieder aus England zurückgekehrt. Ich habe ihn ganz aktuell heute Morgen getroffen, um ihm die Fragen zu stellen, auf die wir alle so gerne ein paar Antworten hätten.
Ich bin gespannt.
Royal-Experte, Adelsexperte, Königshauskenner, Andy Englert, Buchautor, Journalist, natürlich mit eigenem Magazin. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich interviewen zu dürfen. Hallo.
Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Hallo.
Wo kommt deine persönliche Verbindung zu Großbritannien eigentlich her?
Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das erste Mal war ich mit Anfang 20 in Großbritannien. Das war ein Austausch zwischen dem Landkreis Miesbach, in dem ich damals gelebt habe, und dem britischen Landkreis Tewkesbury. Und mir hat es da immer gut gefallen und da fühlte ich mich irgendwie verbunden und danach beiblieb's.
Ein echter Bayer also, sozusagen, gell?
Ja.
Sprichst du dann Bavarian English?
Ich bemühe mich, es nicht zu tun.
So, du hast ja ein eigenes Adelsmagazin. Kannst du mal kurz sagen, wie das heißt?
Ja, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Frau im Spiegel eigentlich im Hauptberuf. Und da gibt es Frau im Spiegel Royal seit 11 Jahren. Und da erlaube ich mir immer, alles Mögliche, was ich berichtenswert empfinde, dort unterzubringen und zu publizieren.
Wie siehst du denn jetzt die Rolle als Königshausexperte von Harry und Meghan. Gibt es da jemals nach den ganzen Ausschreitungen, Netflix-Serie, Buch geschrieben, Aufdeckungsskandal und so weiter, Oprah-Interviews, jemals noch eine Hand, die der King Charles reichen kann? Er hat sie in seiner Antrittsrede als König erwähnt, liebevoll. Und man dachte, das ist so eine ausgestreckte Hand, aber die wurde ja schon wieder irgendwie zerschlagen, oder?
Charles ist ein Profi, das darf man nicht vergessen. Und er ist ein Vater, der vielleicht immer noch irgendwo sagt, ja, der Harry hat es auch nicht leicht gehabt, ich bin da nachsichtig. Und wenn der, ich sag's jetzt mal böse, Besserung gelobt und seine Tiraden da einstellt und entsprechend wieder ankommt, am besten ohne Meghan, dann nehme ich ihn wieder auf. Ich denke mal, dass man im Königshaus schon spekuliert, wenn die Ehe crasht und Harry tief genug unten ist, dann wird man ihn großmütig wieder in Großbritannien empfangen, sollte das jemals so sein.
Also ich habe ja die Netflix-Serie selber mir extra angeschaut und dachte mir, Mensch, das wird irgendwie jetzt hier, wird da auf Antisemitismus rumgeritten und so weiter und die arme Meghan und so. Aber je mehr man dann bis zum Schluss gekommen ist, sieht man schon, wie den beiden sehr übel mitgespielt worden ist, auch im eigenen Königshaus in Großbritannien, wo die heute noch eine Entschuldigung verlangen für bestimmte Dinge. Ja. Also man kann auch schon ein bisschen Verständnis für die beiden haben, oder du nicht?
Nein.
Also, jetzt wird es interessant. Warum hat Andy Englert kein Verständnis für Harry und Meghan?
Ich hätte Verständnis, wenn da in irgendeiner Weise eine klare Linie zu erkennen wäre. Das ist das Erste. Und man kann ja sagen, man möchte in diesem täglichen Geschäft des Königshauses, ich sage es jetzt mal salopp, mit Erweiterungsbauten von Bahnhöfen einweihen, irgendwelchen Handelsdelegationen aus weiß Gott wo die Hände schütteln raus. Das hätte auch funktioniert. Und wahrscheinlich hätte das Königshaus auch alles Geld der Welt springen lassen, wenn Harry und Meghan zum Beispiel gesagt hätten, Harry hat sich ja immer sehr für Afrika eingesetzt, gesagt hätte, wir gehen irgendwo nach Afrika, wir ziehen da unser Projekt auf, wir machen ein Wildschutzreservat auf, kümmern uns. Wir machen da Schulen auf, Wasserversorgung und sowas. Es gibt solche Beispiele aus Königshäusern, zum Beispiel eine Tochter des letzten österreichischen Kaisers war als ordensgeistliche Streetworkerin in der Bronx im 20. Jahrhundert. Also härteste Sache. Es gibt einen Bayernprinzen, der in Afrika Projekte macht. Eine andere bayerische Prinzessin hat sich im Prinzip vor dieses Bienenvolksbegehren hier in Bayern gestellt, was ja dann mittlerweile auch übernommen worden ist, ohne Volksabstimmung vollumfänglich. Vom bayerischen Kabinett und Landtag. Da hätte man gesagt, ja, das ist super. Und man kann vor allem davon ausgehen, dass zum Beispiel gerade Leute wie Charles den politischen Wert von so jemand erkannt hätten und gesagt hätten, macht das. Und wenn die gesagt hätten, unsere Kinder sollen besser, ich sage es jetzt mal als Beispiel in Sambia, als Beispiel ein Land, das früher mal zum Empire gehört hat, aufwachsen und sonst was, da normal leben und wir wollen das nicht hinter Palasttüren, wir wollen Arbeit an der Basis leisten, würde man in der Politik sagen, dann hätten die wahrscheinlich schon bei den beiden Testamentern von Philipp und der Queen bombastisch abgeräumt von dem Privatvermögen und hätten ein ganz hohes Ansehen und dann wären die wirklich in der Öffentlichkeit eine Zukunftsbedrohung möglicherweise für William und Kate, die natürlich dann in einem ständigen politischen Feuer stehen, wo man sagt, falsch gemacht, warum die reden zu viel mit denen von der, warum hat man jetzt wieder Chinesen empfangen? Das sind ja alles Themen, die dann diskutiert werden. Die anderen hätten keinen Fehler machen müssen. Dadurch, dass das aber losging, wir wollen eigenes Geld verdienen und sonst irgendwas, das kam verdächtig früh. Das hat viele Leute irritiert, nicht nur in Großbritannien. Dann sage ich aber, ja, möchte ich nicht, dann ziehe ich jetzt erstes Mal in eine 16-Millionen-Villa in Kalifornien ein. Und dann kommen einfach Dinge, die ich persönlich nicht zuordnen kann.
Zum Beispiel?
Die Netflix-Doku. Ja, da habe ich das Gefühl, da hat man 100 Millionen bekommen. Das hast du ja auch gehört. Die Netflix-Doku fand ich im Prinzip relativ harmlos. Mhm. Warum? In der Netflix-Doku haben Harry und Meghan gejammert oder ihre politischen Visionen dargestellt. Da sehe ich persönlich nichts, was jetzt in irgendeiner Weise die Monarchie beschädigt oder in irgendeiner weiteren Weise Menschen an den Pranger stellt, egal von wo. Die sagen, ja, finden wir nicht in Ordnung, das koloniale Erbe, da muss was getan werden. Wir finden auch, dass wir nicht gut behandelt worden sind. Wir finden, dass mein Bruder, also William aus Harrys Sicht und mein Vater, Gefangene des Protokolls sind, alles gut und schön. Dann kam noch das Buch, da ging es jetzt schon etwas mehr zur Sache. Also sozusagen der Buchverlag, 20 Millionen, hat für ein Fünftel doch wesentlich mehr Sprengstoff gekauft als Netflix, meines Erachtens. Mhm. So, da geht es jetzt um diese Dinge und das ist so eine komische Mischung. Da steht dann einerseits drin, dass Harry sich ausjammert, dass er in Balmoral ein kleineres Schlafzimmer hatte als William mit einem kleineren Kleiderschrank und einem kleineren Bett. Albern. Dann ist da niedergeschrieben ein Dialog, dass er seine Unschuld mit 17 verloren hat, hinterm Pub. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, aber das ist Klatsch. Dann sagt er, er hat Drogen genommen. Ja, mutig das einzugestehen, überrascht hat es uns alle nicht. Wenn man in dieser Zeit in der Londoner Partyszene der sogenannten Privatclubs unterwegs war, da ist man wahrscheinlich eher ein Exot gewesen, wenn man keine genommen hat. Das ist alles gut. Dann gibt es dann so Niederschrift eines Streitgesprächs, das eigentlich als Klärung verstanden werden soll, mit William und Kate. Dann sagt die Megan zu Kate, du hast ein Babygehirn, so nach dem Motto, du denkst noch nicht richtig wegen deiner Hormone. Dann sagt William, du reißt dich jetzt zusammen und droht ihr mit dem erhobenen Finger. Und dann sagt Kate, also so eng sind wir jetzt auch nicht, dass du über meine Hormone sprechen musst. Muss ich sagen, ja, hat ein beachtliches Potenzial, kenne ich aber deutsche Fernsehfilme.
Halt, dann haben die sich aber niedergeschlagen, die Brüder.
Na, das, ja gut, das war dann auch noch, aber was heißt niedergeschlagen? Also Harry behauptet es, William hätte ihn gestoßen, geschubst, was auch immer, in der Küche von Nottingham Cottage, im Kensington Palast, wo Harry zunächst mal wohnte, auch am Anfang mit Meghan. Er sei dann über den Hundenapf gestolpert und Harry behauptet, William hätte eine Prügelei anfangen wollen, er hätte zurückschlagen sollen, hat aber nicht getan. Schlussendlich alles das.
Aber sowas hat es noch nie gegeben, dass so ein Einblick in ein Königshaus war.
Nö, das macht, auch
das bringt ja das Königshaus auf sein Level von so ganz normalen Menschen. Das wollen wir ja eigentlich doch gar nicht hören und lesen, weil wir wollen ja immer noch aufschauen irgendwie. Hey, das sind ja ganz andere, toll erzogen, dass man da sich wegen der Frauen kloppt wie ganz normale Jungs von der Straße. Das ist doch eigentlich schon schadhaft für das Königshaus.
Also bei ganz normalen Jungs von der Straße hätte schon mal der andere zurückgeschlagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was erwartet man? Das sind auch ganz normale Menschen. Und schlussendlich muss man auch mal sagen, ob Hochadel oder die wenigen Male, wenn man als Journalist die Gelegenheit hat, mit den Leuten zu sprechen, die Mitglied des Königshauses sind. Ich rede jetzt mal nicht von anderen, die, was weiß ich, in Nahost und in solchen Ländern sehr spezielle Rechte für sich beanspruchen, sondern ich rede von Briten. Und das sind schon verglichen mit den, ich sage mal, wirklich in ihrer Lebensform, kreuzbürgerlichen Norwegern, Schweden zum Beispiel, sind das schon welche, die relativ exponiert darstellen. Ich sehe in all dem, das ist, da geht es halt zu wie bei relativ normalen Leuten.
Wie bei Hempels unserem Sofa.
Wie du auch möchtest, ich kenne jetzt Hempels nicht, aber das ist zumindest eine Geschichte, wo ich sage, ja, toll, jetzt hat man halt Geld kassiert, dass man solche Geschichten erzählt hat. Man sollte ja immer den anderen Teil hören. Ich gehe davon aus, dass sich William zu der Rangelei in der Küche nie äußern wird. Das Gespräch über das Babygehirn ist sowieso so wiedergegeben, dass ich habe extra ein paar Frauen unterschiedlichen Alters gefragt, wie sie das fänden. Die haben alle gesagt, na, also hör mal zu, ich will noch dazu, wenn Männer auch noch da sitzen, nicht unbedingt solche Themen diskutieren in einer Runde, die eh schon dient, um Spannungen aufzuheben. Okay, für mich ist allerdings in der ganzen Geschichte eines drinnen und das ist eigentlich die Bombe, wenn Prinz Harry da erzählt, er habe in seinem Einsatz in Afghanistan 25
Taliban.
Gegner, ich nenne das jetzt mal militärische Gegner, die haben ja auch nicht ein T-Shirt an, wo hinten drauf steht, ich bin ein Taliban, man muss das jetzt mal sagen, getötet, für ihn seien das in dem Moment weniger Menschen gewesen wie Schachfiguren, da muss ich sagen, da bin ich erschrocken. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich in den letzten zwei Weltkriegen hüben wie drüben Orden und Auszeichnungen vergeben worden sind, nicht für die Zahl getöteter Gegner, sondern ausschließlich für die Zahl vernichteten gegnerischen Materials. Es hat geheißen, er hat 40 andere Flieger abgeschossen. Aber da wurde nie gesagt, ich habe 38 Piloten getötet. Das wusste man ja oft nicht. da kommt jetzt ein 3 Jahrzehnte Leben als Journalist und auch als Privatmensch, der sich immer interessiert hat, der viel mit alten Menschen auch gesprochen hat, die den Krieg erlebt haben. Und die durchaus nicht nur vor Scham vergangen sind. Ich habe keinen getroffen. Man hat oft die Frage gestellt, haben Sie im Krieg mal auch jemanden getötet? Und dann haben welche gesagt, ich hatte mal einen Jagdflieger, der hoch ausgezeichnet war, längst verstorben. Ein Mensch, der hinterher sehr gegen den Krieg war zum Beispiel. Er sagte, ich habe versucht, die abzuschießen und zwar die Maschine zu beschädigen, aber nicht den Menschen zu treffen. Ich weiß, dass einige überlebt haben bei Fallschirmen, bei Landungen. Die waren ja nicht automatisch alle hinterher tot. Ich kann es bis heute nicht sagen und ehrlich gesagt, ich möchte es nicht wissen. Und auch andere haben gesagt, ja, ich habe Maschinengewehre bedient an der Ostfront. Da mögen mir Menschen ins Feuer reingelaufen sein. Ich war nicht der Einzige. Ich schließe es nicht aus. Aber dass ein Mensch der heutigen Generation sei und ich habe 25, da muss man mal sagen, ist das, was ich nicht verstehe. Ich höre seit Jahren einen Harry jammern, dass seine Familie beschützt werden muss und dass im Prinzip der englische Steuerzahler dem rund um die Uhr irgendwelche Bodyguards hinstellen sollte. Bisher hat man das so verstanden, dass in erster Linie gegen Paparazzi ging oder irgendwelche, ich sag mal, lästigen Zivilpersonen, die irgendwie für ihren Facebook-Account gerne ein Foto von Harry beim Rasenmähen, was er wahrscheinlich nicht machen wird, haben wollte.
Und jetzt plötzlich kommt er so als harter Hund rüber, der 25 Menschen in Afghanistan erschossen hat, was ja eigentlich, wenn man Soldatenlaufbahn einschlägt, irgendwo eine Hemmschwelle muss da schon abgelegt werden, sonst darf man kein Soldat werden.
Naja, ne? Alexander, darum geht's ja nicht. Problem an der ganzen Geschichte ist das haben sich ja viele Leute aus ehemaligen Militärs von untersten Mannschaftsrängen bis in den Generalstab geäußert. Das ist eigentlich schon lange ein ungeschriebenes Gesetz, dass man eigentlich öffentlich und auch viele wollten das ja auch gar nicht gegenüber Familien und sowas darüber spricht. Und einer sagte hinterher, na super, Harry hat sich jetzt das Fadenkreuz auf den Rücken tätowiert. Man darf ja auch eines nicht vergessen, der Afghanistan-Krieg ist ja nicht der Zweite Weltkrieg, wo nur noch ein paar höchst betagte Menschen existieren, die selber daran aktiv teilgenommen haben. Ich hätte das noch verstanden, wenn sich ein älterer Brite hingestellt hätte und gesagt, ich habe 20 deutsche Bomber abgeschossen über Ärmelkanal und habe damit das Leben von unzähligen Menschen in meinem Land und die gerettet und Zerstörung verhindert. Ich meine, der Afghanistan-Krieg, ich will jetzt nicht so politisch werden, ist bis heute eine Sache, die sehr umstritten ist und vor allem im Nachhinein weiß man, es ist nicht das rausgekommen, was sich der Westen dabei erwünscht hat. Und jetzt kommt Harry auch noch, und man darf ja nicht vergessen, das ist jetzt nicht ein Krieg Ukraine gegen Russland aktuell, sondern das ist ja nicht die ganze Bevölkerung von Afghanistan. Da wechseln dann ständig Allianzen. Taliban, IS, Mujahedin, wie immer man das jetzt nennen mag, gibt es ja überall und die gibt es ja auch nicht nur in einzelnen Ländern. Und jetzt wird das natürlich für Leute, die im britischen Militär waren, die dann teilweise in Nachbarschaften mit Leuten leben, die, ich sag jetzt mal, dem Ganzen irgendwo nahestehen. Das wird irgendwo, da hat er eine Zündschnur im Prinzip angezündet, vollkommen ohne Not.
Und hat im Königshaus und sich selbst im Prinzip geschadet, oder?
Damit hat er vor allem sich selber geschadet. Er ist ja nun selbst Prinz Andrew, der ja nun auch für Skandale bekannt ist. Das waren allerdings dann mehr welche auf Partys und in Schlafzimmern und aber war ja im Falklandkrieg auch Hubschrauberpilot, ähnlich wie Harry in Afghanistan. Nun gut, kann man sagen, die Falklands gelten als britisches Territorium, das ist von Argentinien besetzt und angegriffen worden, er hat britisches Territorium verteidigt.
Und Margaret Thatcher hat es wieder zurückgeholt, ja?
So ist es. Nun, aber Prinz Andrew, wo man wirklich sagt, es ist nicht der führende Intellektuelle im Hause Windsor, hat nie irgendwelche Statements abgegeben. Ich habe 15 Argentinier, also der hat sich da eigentlich recht zurückgehalten und eher gesagt, es wurde mal sehr knapp für uns da in dieser Kampfsituation und dergleichen mehr.
Würdest du sagen, Meghan hat das Königshaus gespalten, freiwillig oder unfreiwillig?
Das ist eine gute Frage. Man hat natürlich Brüder, die sich wahrscheinlich auch durch diese ganze Geschichte, die Scheidung der Eltern, dann die Mutter verloren, dann diese Bilder an der Öffentlichkeit danach, nach dem Tod von Diana, das sehen wir, die jetzt schon etwas länger den Führerschein haben, alle noch vor uns. Und das ist natürlich eine Geschichte gewesen, das ist vielleicht auch so eine Notallianz gewesen, die diese Jungs einfach zusammengeschweißt hat. Es gab keine anderen Geschwister, keine Älteren, keine Jüngeren.
Auch da übrigens der Vorwurf im Buch von Harry, dass der Papa ihn bei der Mitteilung, Mama ist beim Unfall gestorben, noch nicht mal in den Arm genommen hat. Also ganz schön cooler Vater, ne?
Über viele Jahre hat man als Journalist, ob mit Reuen oder nicht, auch mit Abschied und Trauern zu tun gehabt. Und ich finde, das ist eine sehr persönliche Sache. Gefühle sind sehr individuell, gerade in solchen Schockmomenten. Es ist ja nicht so, dass sich der Prinz Charles schadenfroh hingestellt hat. Ich glaube, man hat das ja an der Reaktion auch der Queen gesehen. Keiner hat damit gerechnet, dass das mal passieren könnte.
Und trotzdem ist es das Traumata von Prinz Harry, was sich jetzt wiederholt, auch die Art der Reaktion auf die Presse wie bei seiner Mutter. Also er macht da vieles ähnlich wie seine Mutter. Erst mal mit der Presse reden, dann die Presse verdonnern, dann aussteigen, dann Angst haben davor, dass er zu Tode gehetzt wird. Oder er sagt ja immer, seine Familie wird zu Tode gehetzt, so wie seine Mutter zu Tode gehetzt
von
worden
wem?
Ist.
Ja,
Von der Journalie. Von der Presse. Von der Öffentlichkeit.
Also erstens muss man dazu sagen, das Paparazzo-Geschäft, nennen wir es mal so, hat in einer Zeit funktioniert, wo Zeitschriften Millionen Auflagen hatten und Millionen Budgets. Ein Paparazzo war damals ein Mensch, der viel, viel, viel Geld, meistens waren es Franzosen, Italiener und einige Briten, so richtige deutsche Paparazzi sind mir eigentlich gar nicht bekannt. Da gab es mal welche, die ab und zu sowas versucht haben. Aber in der, ich sag mal, erfolgreichen Liga haben die dort nicht mitgespielt. Haben sich im Prinzip darauf verlegt gehabt, Abschussfotos herzustellen und dafür viel Geld zu verdienen, viel Zeit zu investieren, Das war ein Business. Das ist ein Business, das aber heute schon kaum mehr funktioniert, weil du damit rechnen musst, wenn ich mich 14 Tage im Vorgarten verbuddel, dann kommt der Briefträger, macht mit dem Fotohandy ein Foto von Prinz Harry beim Joggen und verkauft es für 100 Euro und innerhalb von 3 Stunden steht es auf ein paar tausend Instagram-Accounts. Das ist schon eins, was man auch sehen muss. Dann ist es ja auch so, was möchten Sie denn sehen? Wofür gibt's denn Geld? Ja, was nützt mir denn ein Foto? Das sage ich jetzt auch mal, der diese Zeit der Printmedien auch durchaus noch kennt, wo Harry oder Meghan den Kinderwagen schiebt, in dem theoretisch auch gar nichts drin liegen müsste und Kasten Bier drin steht oder ein Hund drin liegt. Das siehst du alles nicht. Du siehst nicht mal, dass da ein Mensch ist. Du weißt nicht mal, ob das nicht vielleicht eine Fotomontage ist. Ja. Was möchte man? Man möchte bei den Royals die Fotos sehen, wie die, den Sohn hat man ja relativ schnell gezeigt. Da gibt's auch noch das Foto, also den von Harry und Meghan, wo die Queen noch mit dabei ist, wo Prinz Philip noch dabei ist, wo Meghans Mutter Doria Ragland mit drauf ist. Bei der Tochter hat es dann etwas länger gedauert, da kam aber selbst vor Netflix auch schon ein Foto raus. Das will man haben und dafür wird auch Geld ausgegeben. Und zu Dianas Zeiten war das sicher noch ein richtiges Business und die Sensation bei Diana, warum war denn die auch so, gejagt? Weil man natürlich wusste, vor der Scheidung, nach der Scheidung, da gab es wechselnde Liebhaber. Man wollte natürlich da die Fotos haben, mit denen möglichst gut erkennbar und möglichst, in flagranti. Das war eine andere Zeit.
Die Zehnlutscherzeit mit Prinzessin Fergie.
Ja, das war Fergie, genau, da
Zehnlutscher. Aber du sagst es ja gerade, was mir auch ein bisschen aufgestoßen ist bei der Netflix-Serie, wenn jetzt die Meghan zum Beispiel erzählt, ach, sie wusste nicht, wie man einen Hofknicks und dass man überhaupt einen Hofknicks machen kann oder muss. Das kann mir doch kaum jemand erzählen, der weiß, auch wenn er in Amerika freiheitsliebend erzogen worden ist und in Hollywood aufgewachsen ist, dass man nicht weiß, dass man von der Queen einen Hofknicks macht oder das lächerlich findet. Da sind so ein paar Dinge, wo man denkt, kann die jetzt so in Anführungszeichen dusselig sein oder ist da irgendein System dahinter? Ja?
Da ich ja, wie du weißt, sehr viel in Fernsehen und Hörfunk der Schweiz mache, ein Land, das praktisch ohne mächtigen Adel, auch wenn es alte Adelsfamilien in der Schweiz gibt, aber auf jeden Fall ohne Monarchie lebt, habe ich auch schon gemerkt, dass eigentlich so die Mehrzahl der Leute dazu tendiert, das Ganze, ich sage mal, ohne so einen Weichzeichner, so einen rosa-roten Royalen zu sehen. Ich kriege ja dann immer, wenn ich mir irgendeine Äußerung zu machen traue, auch prompt Feedback.
Wir müssen sagen, du bist dort Königshausexperte und gibst zu jedem größeren Event, sitzt du im Fernsehstudio, im Schweizer Fernsehen und erzählst den Leuten, was da gerade abgeht. Ja?
So in etwa,
und somit hast du also Reaktionen von Zuschauern und Zuschauerinnen.
Und da muss ich sagen, man hat das auch in der Netflix-Doku gesehen, ich weiß genau, worauf du anspielst. Harry fährt mit Meghan dahin und auf einmal sagt er, oh, meine Großmutter ist auch da, du kannst einen Knicks. Und Meghan macht sich da auch irgendwo in der Doku da mehr oder weniger drüber lächerlich. Man sieht auch Harry, der da daneben steht in der Doku, er findet das nicht so lächerlich. Nicht so, ja. Also das, da merkt man da so. Jetzt muss man aber auch mal klar sagen, und da bin ich jetzt nicht im englischen Königshaus, sondern in den meisten Kulturkreisen. Nennt man mal die Queen so eine Patriarchin der Familie, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon 90 war. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt mehr ein Zeichen von Respekt. Und die Queen wird sicherlich hinterher nicht die A- und B-Note dafür vergeben, sondern da zählt auch der gute Wille. Und man weiß, dass zum Beispiel die Queen, ich sage mal ein Beispiel, es hat mal ein neuer Bediensteter angefangen in Sandringham, wo sich die Queen vor allem im Winter aufgehalten hat und um die Weihnachtszeit. Und die Queen hat sich vom Tisch erhoben leicht, um den Salzstreuer zu greifen. Und die Tatsache, dass die Queen sozusagen sich etwas vom Stuhl erhob, verstand er als die Geste, dass die Queen sich zu erheben wünscht und rauszugehen. Und zog den Stuhl zurück. Die Queen kam mit dem Salzstreuer und knallte auf den Boden.
Ist nicht wahr.
Ja. Und dieser Mensch erstarrte wahrscheinlich zur Salzsäule. Und die Queen hat sich im Moment geschüttelt und begann dann zu lachen wie alle anderen am Tisch. Und ich habe auch mit Leuten geredet, zum Beispiel auch mit einer Schweizerin, die als Butlerin bei Hof gearbeitet hat, und gesagt, sie hat selten so eine zwar perfektionistische, aber so liebenswürdige und sympathische und geduldige Herrschaft erlebt, wie die Queen und übrigens auch Prinz Philipp.
Mhm.
Dass man im Prinzip da irgendwo... Meghan ist ja eine Frau von Mitte 30 gewesen, wie sie Harry kennengelernt hat. Also ich meine, dass man jetzt hier meint, man muss einen Pflock einschlagen und provozieren. Ich glaube, wir alle waren auch mal junge Männer, die sich irgendwo bei Eltern von Freundinnen vorgestellt haben. Da hat man auch versucht, einen vernünftigen Eindruck zu machen oder denen zumindest mit Respekt zu begegnen.
Aber sie hat sowas Freiheitsliebendes Amerikanisches nach dem Motto, eigentlich erkenne ich euch gar nicht an, ist ein bisschen lächerlich. Sie tut ja so, wie wenn das irgendwie eine große Show in Großbritannien wäre, wo sie gar nicht wusste, in welches Theaterstück sie da reingeraten ist, und behauptete dann ja auch in der Netflix-Doku, sie hat dann zum ersten Mal Kate und William kennengelernt, hat die dann herzhaft umarmt und gespürt, oh, da ist Distanz. Und sie dachte, also meinetwegen hier draußen, wo Leute zugucken, können die ja so sein. Aber sagt, das Schlimme war dann, als wir im Wohnzimmer saßen, waren die immer noch so, die legen dieses Königsein nicht ab, dieses Distanziertsein. Und das hat sie so fertig gemacht. Ja, das klingt ja fast sehr naiv. Ne? Und das ist ja etwas, was eigentlich auch nicht sein kann.
Das ist ein Thema, das mich auch seit Jahren begleitet. Ich fand es mir sehr schön, als mir mal ein großer britischer Vertreter, eine Personalchefin eines großen britischen Konzerns gesagt hat, dass wenn sie Führungskräfte oder Leute für den Außendienst, wie man das damals nannte, nach USA schicken, dass diese Leute ein eigenes Briefing kriegen würden, wie man sich in amerikanischer Gesellschaft zu verhalten hat. Und zum Beispiel weiß ich auch, dass bei Diplomaten oder Spitzenbeamten das auch gemacht wird, bevor die in andere Länder gehen. Da gibt es sicherlich ein paar skurrile Dinge, das ist richtig. Nur wir reden jetzt, ich denke auch, dass bei Meghan eine extreme Überheblichkeit bestanden hat. Die Tatsache, dass normalerweise...
Hollywood-Star, ich bin ja, Hollywood-Star und bin auf demselben Level wie Königsfamilie.
Was ist denn Hollywood-Star?
Ja,
so hat sie sich Star gesehen. In einer einzigen, zugegebenen, stylischen Serie, die in Toronto gedreht worden ist.
Suits.
Sie sollte, genau, die sollte zwar in New York spielen, gedreht wurde sie aber in Toronto. In Deutschland kannte man die in erster Linie, wenn man Sky-Abonnent war, was immer zu empfehlen ist. Aber... dann andererseits, ja, das war kein großer Star. Und hinterher haben sich auch manche lustig gemacht und gesagt, ja, die hat uns da und dahin eingeladen. Wir kannten die Frau überhaupt nicht. Da muss man halt schon einmal sagen, das ist auch nicht freiheitsliebend. Ich möchte jetzt da mal die Amerikaner verteidigen. Man weiß, wie Thanksgiving als Beispiel, wie hoch das gehängt ist in amerikanischen Familien. Auch den Familien sind auch durchaus Großeltern oder ältere Verwandte auch mit Respekt zu behandeln. Das ist in Amerika
war, glaube ich, ein sehr großes Thema bei Leuten, die ich jetzt sage mal im bürgerlichen Gesellschaftsgefüge stehen. Unabhängig auch von Hautfarbe und Vermögen und ethnischer Herkunft und Religion sogar. Also da muss man jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht, Megan ist nicht Serge Gainsbourg in der Provokationsphase der frühen 70er Jahre, wo man einfach der Böseste und der Fieseste und der Respektloseste von allen sein will. Das war auch keine Talkshow, sondern das war eigentlich eine Begegnung mit der Großmutter ihres Verlobten und künftigen Mannes. Hm. Und nimm's mir nicht übel, das ist auch eine Geschmackssache, wie Menschen Körperkontakt wollen. Ich bin auch nicht der Meinung, wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne, will ich auch nicht unbedingt vielleicht zwangsläufig von denen in den Arm genommen werden.
Beim ersten Treffen dann.
Und dann muss man auch eines zur Ehrenrettung zum Beispiel von dem William sagen. Während bei Harry nach seinen 25 Toten in Afghanistan wird es jetzt vielleicht anders sein. Royals der heutigen Zeit sind eigentlich in erster Linie in Fragen der Sicherheit darauf gedrillt, dass sie nicht Opfer von geistig verwirrten Einzeltätern werden. Eine richtige Mafia-Organisation oder kriminelle Verbände haben kein Interesse daran, Royals zu ermorden. Und das heißt auch Körperkontakte. Wir wissen, Sissi ist mit einer Feile erstochen worden, als Beispiel. Wir hatten, okay, das sind keine Royals, aber an Attentaten den Angriff auf Monika Seelesch, die Tennisspielerin. Mm. Wir hatten den Angriff auf Wolfgang Schäuble, auf Oscar Lafontaine. Das waren alles geistig verwirrte Einzeltäter mit Hieb- und Stichwaffen und sowas und nicht im Prinzip ein Killer-Kommando von, was weiß ich, der RAF, wie es das mal gab in den 70er Jahren. Das ist sicherlich auch etwas, was Menschen in dieser Situation auch prinzipiell mal automatisch dazu bringt, zu nahe Körperkontakte einfach zu vermeiden. Noch dazu, wenn man jemanden auch nicht so wirklich gut kennt.
Und was sagst du abschließend zu dem Argument in der Netflix-Serie Meghan als Opfer von Rassismus?
Meghan hat den Vater, der ist Amerikaner, norwegischer Abstammung, und eine Mutter, das ist eine Afroamerikanerin, das wissen wir. Die meisten Menschen, die ich erlebt habe in ihrer Reaktion, als Meghan sozusagen an Harrys Seite erschien, hätten die eher in Anführungszeichen als Latina eingestuft. Oder ich weiß zum Beispiel, eine hat mich gesagt, ist das eine Brasilianerin? Hm. Ich weiß überhaupt nicht, ob da Meghan sich einen Gefallen getan hat, immer diese Karte zu spielen. Man hat diese Karte überreizt. Da kam ja dann auch mal die Nummer und das hat ja auch für ziemlichen Ärger gesorgt, dass sie sagte, ja, es hätten ihr, ich sag's mal, Afroamerikaner gesagt oder auch andere Menschen dieser Ethnie, es sei
das gewesen, N-Wort.
Gewesen, bitte?
Das N-Wort.
Das ja. Ich nicht erwähnen werde. Aber es waren sicher auch Nigerianer drunter. Aber es war einfach so, dass die ihr gesagt hätten, als sie Harry geheiratet hat, sei das gewesen wie zu dem Moment, als Nelson Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde. Darauf kam dann von der Familie von Nelson Mandela so nach dem Motto, nur reicht's aber mal, schön und gut, aber jetzt reicht's. Mhm. Dann hat sie gesagt, das hätte ihr der einzige dunkelhäutige Schauspieler von diesem Film König der Löwen gesagt, der da dabei war. Dann hat man den gefragt, sagt er, ich habe in meinem Leben nie mit der Frau gesprochen. Also da sind dann Sachen, wo ich sage,
seltsame Selbstläufe.
Und schlussendlich, ja. Es wurde immer auch in dem Oprah-Interview, das ja Anfang 2022 war,
erwähnt, dass irgendein Königshausmitglied gesagt hätte, welche Hautfarbe wird dieses Baby haben.
Nein, es hieß nur, es hätte was Rassistisches gegeben. Dann wurde die Geschichte gespielt, es habe einen Dialog. So, dann ist man zurückgerudert, dann hieß es immer so auf den inoffiziellen Weg, nein, die Queen war es nicht. Nein, Prinz Philipp war es auch nicht.
Wem traut man es denn zu? Der eigene Schwiegervater,
naja, Prinz Charles? Pass auf, das hat man ja mehr oder weniger auch aufgelöst. Dann hieß es habe wohl einen Dialog gegeben, der etwas so gelautet, so, was meinst du in etwa, habe Prinz Charles gesagt, wem dieses Baby, wie dieses Kind wohl aussehen würde. Darauf sagte Camilla wahrscheinlich ganz entzückend, also Camilla war mal da raus. Und dann habe Prinz Charles gesagt, und so mehr oder weniger, welche Hautfarbe oder Haarfarbe das wohl hätte. Dann hat man immer gedacht, okay, das ist dieser Dialog gewesen. Es wurde aber nie weiter aufgelöst. Dann kam die Netflix-Doku. Und auf einmal wurde dann genannt, dass die Prinzessin Michael von Kent, geborene Marie-Christine von Reibnitz, bei einer Veranstaltung, auf der auch Meghan anwesend war, eine Brosche eines bekannten französischen Juwelenhauses getragen hatte, die ihre Ursprünge im 19. Jahrhundert schon hätte und einen dunkelhäutigen Menschen sozusagen hier als Skulptur darstellen würde. Ich drücke das jetzt mal so aus, wie ich glaube, dass man es im 21. Jahrhundert richtig sagt. Das ist nun eine wahnsinnig große Neuigkeit gewesen, weil es bei dieser Party, die ja schon einige Jahre zurückliegt, also da lebten Harry und Meghan ja auch noch in Großbritannien, da hat sich damals schon die Presse darauf gestürzt und gesagt, ja, musste das unbedingt sein. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob nicht die Medien diese Idee dazu geliefert haben. Das war dann alles, was im Prinzip davon übrig blieb. Nun ist aber schlichtweg auch zu beobachten, dass man natürlich eine Frage völlig ausspart, die uns alle interessieren würde. Habe ich überhaupt alle anderen Quellen verschlossen, mir Geld zu verdienen? Weil eines ist klar, Prinz Philipp hat ja doch auch ein Privatvermögen so von um die 150 Millionen Euro besessen. Das hat man so gar nicht mitgekriegt, aber der hat gut Kunst gekauft, die sich weiterentwickelt hat und dergleichen mehr. Man weiß, dass Prinz Philipp seinen Nachlass geordnet hat, wie das ältere Menschen, die fit sind mit viel Zeit, und zwar in solche Instanzen, dass er also einen gewissen älteren Land Rover ganz bewusst an Prinz William weitergegeben hat. Prinz Philipp war auch ein sehr guter Gespannfahrer, der bei Welt- und Europameisterschaften teilnahm. Das sind dann also diese Kutschfahrutensilien an Lady Louise Windsor ganz explizit vererbt worden, weil die das diesen Sport selber betreibt, zur Erklärung, dass die Tochter von Prinz Edward und seiner Frau Sophie. Und dann hieß es auf einmal kurz vor dem Tod von Prinz Philipp, ach ja, und das Testament ist 99 Jahre Verschlusssache. Und dann kommt noch dazu, dass Philipp, der sich ja eigentlich kaum mehr zeigte an der Öffentlichkeit, als es hieß, Harry trifft in Sandringham ein, um diesen sogenannten Mexit damals zu verhandeln mit der Familie, hat Prinz Philipp das einzige Mal seit langem und auch danach nicht mehr gewartet, bis vor dem Haupttor von Sandringham die ersten Fotografen standen. Und dann am Beifahrersitz seiner guten Freundin Lady Mountbatten ostentativ als Beifahrer diesen Hof, kann man nicht sagen, aber das Gelände von Sandringham, da geht eine öffentliche Straße mitten durch, zu verlassen. Und man fuhr auch im Schritttempo hin und im Schritttempo weg. Während zum Beispiel Prinz William von seinem Haus Anmar Hall, das ist ja auch im weiteren Sinne Sandringham Estate, mit dem Audi Quattro über die vier hinteren Wald- und Feldwege gekommen ist. Rainer hat es mitgekriegt, dass der da war. Der wusste, dass er da ist. So ist er auch wieder entfleucht. Und Philipp hat genau gewartet. Und ich kenne Sandringham relativ gut. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen flachen, großflächigen Landsitz mit Wäldereien und unzähligen Zufahrtswegen
auf anderen Wege
und
Mauern zu verlassen.
Ich sage es jetzt mal so, ich bringe da 300 Prominente rein und raus. Das merkt kein Mensch, selbst wenn die nicht irgendwie in abgedunkelten Scheiben sitzen. Das waren schon Zeichen. Und man weiß auch, und das bin ich jetzt mal gespannt, wie jetzt das Imperium zurückschlägt in Form von einem Königshaus. Da wird jetzt keiner ein Buch schreiben, da wird sich auch keiner hinsetzen und bei ITV oder BBC sagen so, und jetzt sagen wir mal unsere Sicht der Dinge, aber es ist ja schon in den letzten Wochen immer durchgesteckt worden, dass also Harry, vor allem wenn er nach London kam, erst die Queen anbettelte, die sagte, geht's um Geld wohlgemerkt, geh zu deinem Vater, dann hat der Vater gesagt,
ich bin keine Bank,
genau. Und die Queen hat ja ein immenses Privatvermögen besessen. Das haben wir auch mal so mühevoll zusammen.
Ehrlich, wie viel soll das sein? Manche sagen, es sind nur 100 Millionen, nur in Anführungszeichen, aber im Gegensatz zu anderen, was sind das, Pfund oder?
Naja, 100 Millionen Pfund sind jetzt, sagen wir mal, 120 Millionen Euro jetzt im Moment. Naja, das ist natürlich schon alles gar nicht so einfach. Erstens mal hat die Queen...
Ja, wie viel soll es denn sein nach deinem Wissen?
Es gibt Leute aus dem Bankenumfeld, die reden von einer Milliarde oder mehr.
Was mir glaubwürdiger erscheint.
So, und das ist, die Queen hat natürlich, muss man sagen, sich vor allem die Kutzbank, war das lange, eine Privatbank in London. Man hat gewusst, die Queen hat immer auf sehr solide Investitionen von ihrem, was sie sich sozusagen privat zur Seite gelegt hat, gesetzt. Es ist bekannt, dass zum Beispiel für das Vermögen der Queen Tabakplantagenland in Virginia, USA gekauft worden ist. Man hat in Zeiten, wo es in New York City Häuserblöcke billig zu kaufen gab, zum Beispiel so an der Lower East Side und sowas, wo mal keiner haben wollte in den 70er Jahren, hat man dort gekauft. Man weiß auch, dass die Queen an Supermärkten beteiligt war, natürlich über ihre Banken, an Tiefgaragen, an weiteren Immobilien. Man hat auch, wenn man natürlich gute Kontakte hatte, auch immer Kunstwerke, wenn man frühzeitig gekauft hat, hat man da enorme Wertentwicklungen mitnehmen können, wobei da offensichtlich Prinz Philipp, der eigentlich als ultrakonservativ so immer wahrgenommen wurde, offenbar ein sehr viel Interesse und ein sehr gutes Händchen hatte. Aber das Vermögen der Queen, von dem wir jetzt reden, ist das private Vermögen. Da gehört von Schlössern nur dazu Balmoral und Sandringham.
Genau,
das der Rest gehört zum Kronvermögen. Bei Balmoral ist relativ klargestellt worden, das soll ein Museum werden und bleiben danach. Und dieses kleine Schlösschen Burke Hall, das da auch auf dem Anwesen liegt, das wird Charles behalten. Und es gibt noch verschiedene Cottages, wo man sich offenbar mit William und dem Rest der Familie geeinigt hat. Bei Sandringham sind da die Würfel offenbar noch nicht gefallen. Man hat eigentlich gedacht, das war immer das Weihnachtsschloss und in diesem Jahr war es das wieder. Mhm. Man dachte eigentlich, dass Sandringham schon ausgedient hat, mehr oder weniger. Man darf ja auch nicht vergessen, in Sandringham ist ja sehr viel auch jetzt schon museal genutzt.
Alles sehr interessant. Mein Harry-Buch ist übrigens schon bestellt. In englischer Sprache, original wollte ich es mal lesen. Am besten kann man nämlich beurteilen, denke ich, was man selber kennt. Und ich hoffe, dass es morgen in der Post ist. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Andi Englert, Royal-Experte des Schweizer Fernsehens und stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und vom dortigen Royal-Magazin. Alles Gute.
Immer gerne wieder.
Diese Folge des Britpod wurde dir präsentiert von Romance TV. Willst du noch tiefer in die Welt von Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher eintauchen? Dann schau gerne auf romance-tv.de vorbei.